So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Leseecke. Freut mich sehr, wieder da zu sein und mit euch heute in der Welt der Literatur der Homöopathie zu stöbern. Und ich habe heute aufgeschlagen Luc de Schepper aus seinem riesigen fetten Monsterbuch, Hahnemann im Brennpunkt, und habe wirklich zufällig 111, also ist ja immer zufällig, aber zufällig meine ich, dass mich das in letzter Zeit sehr viel beschäftigt hat, nämlich Anwendungsempfehlung für einige gebräuchliche Potenzen. Ich erinnere mich vor Jahren, dass ich das mal auch gelesen habe im De Schepper, und ich habe mir aber auch erinnert, dass ich das auch schon mal im Kent gelesen habe und so weiter, und bin jetzt ganz gespannt, auch was davon hängen geblieben ist bei mir. Wir versuchen mal, ob wir das ganze Kapitel schaffen. Ganz gespannt, was er dazu sagt. Bin auch ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Weil ich finde, Potenzwahl ist immer noch so eine Sache, der ich auch jetzt nach 12 Jahren immer noch neue Dinge lerne und Fälle tatsächlich besser betreuen kann. Also in vielen Fällen, sagen wir es mal so, seit ich mit den Potenzen nochmal anders umgehe, auch mit den Wiederholungen und so. Also bin ich ganz gespannt, was ihr so schreibt. Wir sind natürlich mitten im Kapitel drin. Ja. Aber wir fangen einfach mal an. Ja. Anwendungsempfehlungen für einige gebräuchliche Potenzen. Die folgenden Richtlinien beruhen auf dem, was ich in den Schriften der alten Meister gelesen habe und durch meine eigene Erfahrung bestätigen konnte. D6. Dies ist eine sehr tiefe Potenz, die ich nur bei besonderen Anlässen verwende. Zellsalze wie Calciumphosphoricum, das sind wahrscheinlich die Schüsslersalze, ne? D6 zur chronischen Behandlung von Osteoporose, mal 2 Globuli trocken oder 1 Teelöffel zweimal täglich. Thyreoidinum oder Folliculum, D6 bei bestimmten Krankheitszuständen der Schilddrüse oder den Ovarien. Graphitis D6, um nach einer abdominalchirurgischen Eingriffe Verklebung vorzubeugen. Staphysagra D6, um Mückenstichen vorzubeugen. Jetzt kommt C6. Also ich sag mal dazu D6 von, ehrlich gesagt, also ich meine, es geht ja auch darum, dass ich das hier kommentiere. Halte von diesen Präventivsachen in D6 wenig bis nichts. Ich finde, man sollte die homöopathisch ähnlich auswählen und dann auch in diesen Tiefpotenzen verschreiben. Aber da will ich den alten Meister auch gar nicht widersprechen. Ich finde es immer schwierig, ne, wenn man zum Beispiel schreibt, Graphitis D6, um nach abdominalchirurgischen Eingriffen Verklebung vorzubeugen. Also ne, natürlich kann man es machen, aber es gibt ja, wer sich im Repertorium auskennt oder wer ein bisschen mehr Erfahrung hat, weiß, dass es ja zig andere Mittel gibt, außer Graphit. So, im Zweifel ist das hier ein Beispiel, ne? Aber es gibt ja auch viele andere. Und da finde ich es immer wichtig, dass man auch dort sich die Mühe macht, das homöopathisch zu wählen. Und hier zum Beispiel schaut, ob nicht Tiridion passt. Ne? Also so. Da ansonsten, wenn man das Mittel homöopathisch ausgewählt hat und dann Schüsselsalz gibt, zum Beispiel Silicea passt konstitutionell oder im Akuten, und dann gibt man das in Schüsselsalz. Das finde ich sehr gut. Ne? Aber Staphysagra D6, um Mückenstichen vorzubeugen, halte ich doch für großen Quatsch. Ganz persönlich. C6 ist eine relativ niedrige Potenz und in gewisser Weise mit den Q-Potenzen vergleichbar. Da bin ich auch gespannt. Da werden sich ja einige widersprechen. Ich empfehle meinen Schülern, sie anzuwenden, wenn sie erstmalig chronische Fälle behandeln. Und zwar so lange, bis sie das Fallmanagement gut beherrschen, um mit Q-Potenzen zu arbeiten. Selbst für den erfahrenen Anwender von Q-Potenzen gibt es Szenarien, in denen C6 den Vorzug zu geben ist. Und jetzt kommen ein paar Beispiele. Verschreibung für jemanden, der weit entfernt wohnt oder nur C6-Potenzen bekommen kann. Ein Patient, der so empfindlich ist, dass er keine Q-Potenzen einnehmen kann. Da weiß ich zum Beispiel, gibt es viele Möglichkeiten, dann so das in Mehrglasmethoden noch zu verdünnen, damit er die Q-Potenzen doch vertragen. Meine Variante mit überempfindlichen Patienten ist wahrscheinlich eine, wo jetzt alle weghören müssen. Ich gebe denen eine möglichst hohe Potenz. 50.000 oder 100.000, wo ich ins Zentrum stelle, diese extreme Überempfindlichkeit, und meistens ist dann Ruhe. So, dann wird nicht mehr jedes Mittel geprüft. Ja, ist sicher ein bisschen eine Hardcore-Variante, funktioniert aber so gut und die haben keine Verschlimmerung, sodass ich davon auch nicht wieder abgerückt bin bisher. Aber ich weiß, dass da andere Leute ganz anders vorgehen, und wie immer ist das auch eine gute Idee. Ne? Also, eine ältere Patientin, die alleine lebt und so vergesslich so verwirrt und vergesslich ist, dass sie ihre Symptome nicht so wahrnehmen kann, wie es notwendig wäre, um Anpassung in der Dosierung der Q-Potenzen vorzunehmen. Ja, genau, bei den Q-Potenzen, das ist ein zweites Problem, was ich habe. Die Compliance ist oft schlecht. Patienten sagen mir auch, sie haben nicht gern Tropfen, weil sie dann da jeden Tag was einnehmen müssen und dann mal zwei und mal drei. Das ist viel zu viel Aufwand für sie. Die haben lieber C-Potenzen, sodass ich oft da auf der Compliance-Ebene mit den Q-Potenzen nicht gut durchkomme. Aber das andere ist natürlich auch, ob der Patient sie dann überhaupt regelmäßig nimmt. Ne? Jeder Patient, der vielleicht nicht in der Lage ist, sich an die Anweisung für die Q-Potenzen zu erinnern oder sie einzuhalten, also er empfiehlt dort dann C6. Ne? Interessant. Dies muss nicht unbedingt ein älterer Patient sein, es kann beispielsweise auch ein geistig umnebelter Patient sein, der TUIA braucht. Ältere Patienten, die sie Q-Potenzen nach Bedarf einnehmen lassen möchten, die aber so daran gewöhnt sind, sich jeden Tag Medikamente einzunehmen, dass sie die Q-Potenzen sehr wahrscheinlich täglich einnehmen und damit eine Verschlimmerung heraufbeschwören würden. Eine C6 können sie vielleicht jeden Tag einnehmen. Okay. Ja. Also spannend, das alles in C6, ne? Klingt für mich alles nach Compliance-Problematiken. Ich glaube, da an der SHI würden wir da im Großteil auch einfach wirklich dann Rubrum verschreiben, also Placebo, und die großen C-Potenzen geben, weil damit macht er am wenigsten falsch, wenn er das Gefühl hat, er muss da jeden Tag was einnehmen, braucht aber nichts. Ist natürlich dann auch wieder eine andere Frage, aber ihm einfach C6 zu geben von irgendeiner Potenz, von irgendeiner Arznei, wo er täglich einnimmt, ist sicherlich auch eine Option. Ne? Auch hier würde ich wieder schauen, dass man der Mittel aber trotzdem individuell aussucht. Genau. Weil auch zum Beispiel, die so verwirrt und vergesslich ist, dass sie ihre Symptome nicht wahrnehmen kann, wie es nötig wäre, ist natürlich auch ein Symptom, was man benutzen kann. Also man kann ja das auch als Kernsymptom nehmen, die Vergesslichkeit. Gut, also das sagt er alles zu C6. Habe ich nicht mehr im Kopf, dass ich das mal gelesen habe. Oder wahrscheinlich, weil ich das nicht so machen würde. C30. Diese Potenz findet gewöhnlich in akuten Fällen Anwendung, obwohl ich bei schwerwiegenden akuten Zuständen bessere Ergebnisse mit der C200 und 1M erzielt habe. Die C30 ist fast in allen Apotheken leicht erhältlich und sicher eine Anwendung für Laien und Studenten zu Beginn des Studiums der Homöopathie. Der Vorbehalt, den ich gegenüber C30 habe, ist der, dass sie in akuten Situationen möglicherweise nicht stark genug ist, was zu Frustration und Entmutigung, wenn nicht sogar zur Aufgabe der gut gewählten Arznei führen kann. Ich ermutige meine Patienten und Schüler in akuten Fällen höhere Potenzen zu verwenden, sobald sie sich mit diesen vertraut und sicher genug fühlen. Also das ist auch meine Erfahrung. C30, wenn das nicht wirkt, nicht im Mittel wechseln, sondern noch in C200 ausprobieren oder direkt mit C200 arbeiten. Gibt oft den besseren Effekt. Und wenn man mit den Jahren sicherer ist, auch mit den Arzneien, wird man direkt mit C200 den besseren Erfolg haben. Deshalb habe ich oft in der Praxis, wenn ich die Leute akut hier in der Praxis habe, gebe ich ihnen meistens C200. Man hat dort die Wirkung auch sofort. Ich hatte letztens einen Patienten, die ist wirklich von unterwegs zu mir in die Praxis gekommen und hat aus dem Nichts, aus dem ganzen Körper Nesselfieber bekommen. Sie wusste nicht wovon. Also wirklich der ganze Körper war voller Pusteln und all dem Zeug. Und war wirklich den Tränen nah und hat gedacht, mein Gott, sie, keine Ahnung, sie stirbt jetzt oder irgendwas. Ne? Und ich habe ihr Aconitum C200 gegeben und wir konnten beide zuschauen, wie das alles wieder nachlässt. Genau, also da spricht für mich nichts gegen C200. Ich bin gespannt, was er gleich unter C200 schreibt, weil er sagt akute Zustände. Und dann bin ich gespannt, was er über chronische sagt, weil ich bin zum Beispiel bei chronischen Zuständen mit der C200 oft unzufrieden. Und da kann manchmal C30 wiederholt in chronischen Zuständen auch ganz erstaunliche Dinge hervorbringen. Also diese sehr negative Darstellung der C30, während hier die C6 und die D6 besonders gut wegkommt, kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich finde oft diese Schüsslersalze und Tiefpotenzen so wenig nachhaltig, dass ich das oft als Zeitverschwendung oder wirklich als aktive Palliation einsetze. Und C30 dann mehrmals zu geben in so chronischen Fällen, gibt aber oft einen guten Fortschritt auch auf einer Ebene, die man sonst nicht so im Blick hat. Gut, aber lesen wir weiter, dass wir sicher mal das Kapitel schaffen. Mein Senf dazu kann ich immer nur geben. Also C200. Mit dieser Potenz beginnt die Reihe der von Kent in chronischen Fällen empfohlenen Hochpotenzen. Ironischerweise, also Klammer, ne, ironischerweise erwähnen die alten Meister, dass sie ernsthafte Verschlimmerungen als noch höhere Potenzen hervorrufen können, wenn sie in chronischen Fällen angewendet wird, wie es von den Kantianern häufig gehandhabt wird. So, und das ist eben auch genau meine Erfahrung. Das, genau das ist das, was ich jetzt auch gesagt hätte, ne? Dass C200 in chronischen Krankheiten oft starke Verschlimmerungen hervorruft, was andere Potenzen dann manchmal gar nicht machen. Also zum Beispiel gebe ich M und XM und es läuft ganz gut und dann habe ich das Gefühl, ja, es braucht jetzt nicht wieder noch eine höhere Potenz, gebe ich C200 und plötzlich hat der Patient die Verschlimmerung des Jahrhunderts. Oder ich fange einen Fall an, der gar nicht so aussieht, gebe dann C200 und der Patient stirbt halb, also nicht wirklich natürlich, ne, sondern hat starke Verschlimmerungen und so, und dann wechsle ich relativ schnell auf M und XM und da hat er dann gar keine Verschlimmerung mehr. Also weiß nicht, was mit dieser C200-Potenz los ist, während es im Akuten praktisch nie Reaktionen gibt auf Verschlimmerungen, gibt es das im chronischen Fall bei C200 noch relativ häufig. Bei akuten Infektionskrankheiten oder anderen heftigen Zuständen wie emotionalen oder körperlichen Traumas die C200 der C30 vorzuziehen, genau das, was ich eben auch gesagt habe, daneben setze ich nur Soden immer erst als C200 ein und wiederhole sie in der C200 oder M. Das mache ich auch nicht, da entscheide ich nach der Tiefe der Krankheit und dem Ähnlichkeitsgesetz. Aber ich kenne das, nur Soden als Zwischenmittel einzusetzen. Den Tipp würde ich so umformulieren, wenn die Arznei nicht wirklich gut ähnlich passt. Ne? Manchmal setzen Homöopathen nur Soden ein, unspezifisch, ne? Als sogenannte Zwischenmittel. Und dann kann man es mit C200 machen, ansonsten immer an die Tiefe der Krankheit anpassen, ist meine Meinung. Mit Ausnahme der hypersensitiven Patienten, bei denen ich C30 nehme, da habe ich ja schon gesagt, je hypersensiver er ist, desto höher. Viele Verschreiber geben in chronischen Fällen die C200 als Einzeldosis nach der Abwarten- und Beobachten-Methode, aber die alten Meister rieten aufgrund der Verschlimmerung, die sie mit C200 hatten, erlebt haben, zu großer Vorsicht. Genau, ich gebe, wenn ich kann, lieber M. Jetzt kommen wir zu M. Diese Potenz ist dasselbe wie C1000 und kann paradoxerweise im Hinblick auf Verschlimmerung bei chronischen Fällen sanfter sein als die C200. So, das ist ja schon mal interessant. Also entweder habe ich es hierher und vergessen, aber ich bin der Meinung, ich habe das in den letzten 3-4 Jahren als eigene Erfahrung gemacht und deswegen auf C200, wenn immer ich konnte, verzichtet bei chronischen Krankheiten. Kentianische Verschreiber verwenden sie gewöhnlich in chronischen Fällen. Ich setze sie bei spezifischen chronischen Fällen ein, ältere oder vergessliche Patienten und wenn in akuten Fällen eine stärkere Potenz als die C200 benötigt wird. Kent ging nach zweimaliger Gabe der C200 zu M über, die er ebenfalls zweimal verabreichte. Die gesamte Potenzabfolge war C200 zweimal, 1M zweimal, 10M zweimal, 50M zweimal, CM zweimal und Millionenpotenz zweimal. Danach begann er wieder mit der C200. Das ist ja das Spannende, ne? Dass Kent unabhängig von Hahnemann auf dieselbe Idee oder dieselbe Erfahrung gestoßen ist, die Potenz sukzessive zu erhöhen, weil er kannte ja Organon 6 nicht, wo das drinsteht für uns, ne? Wir heute kennen das ja. Kent kannte das nicht, hat aber genau dieselbe Erfahrung gemacht. Oder es gab noch irgendwelche mündlichen Überlieferungen von irgendwelchen Schülern von der 6. Auflage von Hahnemann und Kent hat irgendwie davon gehört und das mit den C-Potenzen nachgemacht, weil er vielleicht von den Q-Potenzen nichts hielt, nichts wusste oder diese mündliche Überlieferung nicht bekommen hat. Aber das ist noch sehr interessant, dass er ohne Organon 6 zu kennen dieselbe Potenzart der Verschreibung eigentlich gemacht hat, wie das mit Q ist, nämlich die Dosierung und die Potenz erhöhen, ne? 10M, also XM oder C10.000, das ist die Lieblingspotenz gewesen von Dr. Hughes. Ne? Dasselbe wie C10.000. Ich verwende normalerweise eine 10M, wenn ich das konstitutionelle Mittel gebe, das heißt um die angeborenen Konstitutionen und damit den Patienten physisch, mental und emotional zu stärken und um am Ende einer Behandlung, wenn die Symptome verschwunden sind, einem Rückfall vorzubeugen. Er hat oft damit angefangen, er hat oft gesagt, ESM zu geben und dann XM ist eine Zeitverschwendung, deshalb gibt er immer direkt XM. Das ist halt nach 50 Jahren Erfahrung. Ne? Meine Erfahrung ist so, dass ich M verwende und nicht XM, dann, wenn ich das Gefühl habe, der Patient braucht aus irgendeinem Grund mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit diese Arznei häufiger. Also beispielsweise der Patient ist schon länger in einem Burnout und die Erfahrung zeigt einem, dass er das vielleicht nicht so schnell wieder los wird, dass er also die Potenz ein paar Mal braucht. Und wenn ich dann mit XM anfange und dann, wir haben ja zum Beispiel gar nicht so leicht an, auf alle Mittel eine 100.000 und eine Million Potenz, kommt man gar nicht so leicht ran. Das heißt, wenn ich da zu früh zu hoch gehe, muss ich irgendwann wieder tief, ne, muss ich irgendwann wieder mit der C200 ran. Und das mache ich nicht gerne. So habe ich zwei Techniken. Die erste ist, mit M anzufangen, relativ schnell auf XM zu steigern. Dann hat der Patient nämlich meist schon eine relativ starke Verbesserung. Dann kann man mit der XM dieses, was er genannt hat, warten und beobachten machen und die XM nach Bedarf wiederholen und dann relativ schnell auf 50.000 steigern. Meistens kann man die Fälle so über Jahre gut betreuen mit den drei Potenzen, weil sie das ja nicht so oft benötigen. Wenn man merkt, der Patient braucht es deutlich häufiger, dann gibt es eine zweite Möglichkeit, die M, also die C-Potenz in Wasser aufzulösen, zu verschütteln und dann wie in Tropfenform mehrmals zu geben. Das klappt auch sehr gut, mache ich aber äußerst selten. Also zurück, 10M gibt er, wenn er konstitutionell Konstitutionen allgemein stärkt. Die konstitutionelle Arznei kann auch in einer Phase gegeben werden, in der der Patient gesund ist, um den Diamanten zu polieren, in Anführungsstrichen. Anders ausgedrückt, um die besten Eigenschaften ans Tageslicht zu bringen und die Schwäche der angeborenen Konstitution zu vermindern. Meiner Erfahrung nach passiert das oft mit der 50.000 von alleine. Viele Verschreiber verwenden die XM in chronischen Fällen, entweder im Anschluss an eine M, so wie ich das mache, oder zu Beginn der Behandlung, so wie Dr. Hughes das macht, wenn der Fall überwiegend mental oder emotional gelagert ist oder wenn sich der Verschreiber der Arznei sehr sicher ist. Das sind beides keine guten Haltepunkte, also zu sagen, ich bin sicher, deshalb gebe ich XM, oder der Fall ist sehr mental oder emotional, deshalb gebe ich XM, sind aus meiner Erfahrung und Sichtweise beides falsche Stützpfeiler und führen einen eher in die Irre. Am Anfang, so um den Studenten das zu erklären, ist das gut. Ne? Man sagt, körperliche Sachen brauchen eher eine C30, mental-emotionale Themen eher eine Hochpotenz. Aber das ist irreführend und alle, die lange arbeiten, wissen genau, dass das so nicht funktioniert. Das ist in jedem Fall individuell, auch wie der Patient auf diese Potenzen reagiert. Meine Erfahrung ist mehr andersrum, oder wenn man mich zwingen würde zu sagen, na komm, dann sag doch, wie es ist, sage ich, je länger der Patient in diesem Zustand ist, also wenn der seit 20 Jahren Natriumuriatikum ist, dann muss ich nicht mit der C30 anfangen. Oder er ist immer wieder in den Natriumuriatikum-Zustand gekommen. Er war als Kind im Natriumuriatikum-Zustand, in der Oberstufe, in der Ausbildungszeit, dann war es wieder besser. Dann hat er eine Beziehung gehabt, da war er wieder im Natriumuriatikum-Zustand. Also wenn jemand immer wieder in diese Zustände kommt, dann gebe ich ihm auch eine Hochpotenz. Oder eben, wenn der Zustand sehr tief ist, also wenn die Problematik sehr tief geht, zum Beispiel nach Missbrauch, oder nach einer längeren Sache, aber zum Beispiel jetzt nicht, was ja auch mental wäre, bei einer geistigen Überanstrengung von einer Abiturarbeit. Ne? Das ist für mich keine Idee, wenn das das erste Mal ist, gerade eine Hochpotenz in der Höhe zu geben. Aber auch das meine ich, ne, wenn man mich da zwingen würde, würde ich so sagen, ansonsten wäre meine Antwort immer individuell und an die Tiefe der Krankheit anpassen. Ich habe zum Beispiel mal einen Fall gehabt, wo die Patientin, wenn wir so durchs Leben gegangen sind, wo ich das Gefühl hatte, sie ist einfach seit der Kindheit Ignatia. Also egal, wo ich was gefragt habe, wie war das in der Schulezeit, ja, da war ich so und so, wo ich denke, es ist ja immer derselbe Zustand, seit Kindheit. Bei ihr habe ich zum Beispiel mit Ignatia dann in C50.000, die hier jetzt gar nicht aufgeschrieben ist, er springt jetzt auf 100.000, mit 50.000 eröffnet und sie hat das Mittel nur ein, zwei Mal gebraucht und war dann viel besser. Also ne, wo die Krankheitstiefe einfach 38 Jahre alt war, habe ich gedacht, da muss ich ja nicht mit C30 oder auch nicht XM rangehen, da machen wir es gerade richtig. Also die Tiefe der Krankheit anpassen an die Potenz ist sozusagen mein Rat, das ist aber oft sehr unspezifisch, weil das heißt, was heißt das? Ne? Studentinnen können oft mit der Tiefe der Krankheit ja gar nichts anfangen. So deshalb sich nicht da stützen an mental, emotional, körperlich, ne, sondern wenn man mich fragen würde, Marvin, was wäre dein? Ne, denn je länger der Patient in diesem Zustand schon ist, desto höher die Potenz. Ist auch falsch, ne, weil wenn es gegen Ende des Lebens geht, ne, dann kann ich auch nicht mehr da 50.000 und Millionen Potenzen rumballern. Aber das ist so meine Richtlinie, die ich finde, ist weniger fehleranfällig, als hier, wenn jemand ein paar Emotionssymptome hat und der Student hat das überbewertet und dann kriegt der XM beim Fall, wo er jetzt 201 durchaus gereicht hätte. Oder dann auch eine Q-Potenz, wozu er hier noch kommen wird. Ne? dann über Monate, weil der ein bisschen mal die Krise hatte. Ne? Das ist in beide Richtungen falsch. Oder ich entscheide das, ob ich sicher bin oder nicht, ob er jetzt eine Hochpotenz bekommt. Das scheint mir das Uninteressanteste, ehrlich gesagt, zu sein. Natürlich sollte man sich sicher sein, was man da macht. Ne? Also, man kennt, ist da ja relativ radikal auch rangegangen. Er fand ja jeden, der da keine Ahnung hat, soll lieber nichts verschreiben als falsch. Können wir heute so wahrscheinlich nicht mehr durchziehen, wenn jeder, der sich unsicher ist, nicht mehr verschreibt. Also wäre ich ja gar nicht da, wo ich heute bin. Aber das sollte kein Kriterium sein für die Potenzwahl, finde ich. CM ist die C100.000, andere Hochpotenzen umfasst die 50.000 oder die Millionenpotenz. Ich setze die CM nur selten ein, zum Beispiel in einer lebensbedrohlichen Situation, die eine wirklich starke, heftige, wirkende Dosis erfordert. Ne? Also das wäre der andere Punkt, den ich versucht habe, vorher auch klar zu machen. Ne, wenn die aktuelle Situation wirklich sehr stark ist, dann sind Hochpotenzen auch wirklich ein großer Vorteil. Ne? Gelsemium zum Beispiel ist ja so mittel nach schlechter Nachricht. Zum Beispiel die Freundin von der Tochter zieht weg, ne? Und seither ist sie im Gelsemium-Zustand, jetzt seit einer Woche oder so. Das ist kein lebensbedrohlicher Zustand. Sie wird sich von dem Drama erholen. Das ist eine Kindergartenfreundin, natürlich das ist schlimm, aber das ist nicht jetzt verglichen mit einem schweren Trauma, wie mein Sohn ist heute Morgen zum Brötchen holen gefahren mit dem Auto und nicht mehr lebend wiedergekommen, weil er einen Unfall hatte und direkt verstorben. Und die Leiche ist so schlimm, dass ich mich nicht mal verabschieden kann. Das ist ein anderer Grad, ne, wo ich Gelsemium gar nicht in C30 oder C200, sondern direkt in XM geben würde. Sofern der Patient natürlich auch im Gelsemium-Zustand ist. Insofern sehe ich das auch so, ne? Je stärker und länger der Patient in dem ist, desto höher. Lebensbedrohlich ist ja dann oft etwas, wo wir körperlich meinen. Und da kenne ich auch von Dr. Hughes, dass er in Endzuständen von Krankheiten auch gern ganz hohe Potenzen gegeben hat. So habe ich beispielsweise Pulsatilla CM gegeben, um ein Baby in Steißlage zu drehen. Ja, das sind ja immer wieder diese Themen, ne? Mein Kind dreht sich nicht, was kann ich da geben? Ne? Habe ich natürlich noch nie ausprobiert, 100.000 zu geben bei Pulsatilla, aber da bin ich auch schon hochgegangen mit M oder XM, wenn es gut gepasst hat. Allerdings ist das Babydrehen bei mir ehrlich gesagt noch nie besonders häufig, dass es funktioniert hätte. Da mache ich noch irgendwas falsch. Die alten Meister kannten viele Anwendungsmöglichkeiten für die CM-Potenz, zum Beispiel Pyrogenium CM als einmalige Gabe bei lebensgefährlicher Sepsis oder bei den Opfern von Überdosierung im Rahmen von Impfungen. Er verweist hier aber noch mal in der Klammer darauf, dass es sich um die alten Impfungen handelt und nicht die neueren, weil die alten auch noch überdosiert worden sind. Jetzt kommt er endlich zu euren Lieblingspotenzen, die Q-Potenzen. Diese wundersame Potenz entdeckte Hahnemann in seinen letzten Lebensjahren. Sie bringt die erstaunliche Eigenschaft mit sich, dass sie wie eine Hochpotenz sehr kraftvoll wirkt, aber ähnlich den niedrigen Potenzen nur geringe Verschlimmerungen hervorruft, das sich nach wie vor bis heute nicht bestätigen kann. Also ich gebe es nicht so oft und jedes Mal hat der Patient massive Erstverschlimmerungen. Na, wo ich dann auch höre, ja, du darfst ja nicht mit der Q1 anfangen, du musst mit der Q3 anfangen und das ins dritte Glas machen und dann den Patienten aus dem dritten Glas trinken lassen oder du nimmst direkt die Q6 und dann machst du es aus dem fünften Glas. Also wo ich dann denke, oh, das ist ja selbst mir zu kompliziert, dann gebe ich doch lieber ein C30. aber da muss ich vielleicht auch irgendwann mal von meinem Dinosaurierthron runterkommen und mich da nicht länger verwehren und da vielleicht nochmal einfach einen vernünftigen Kurs machen von jemandem, der das kann. Und mir dann eine Q-Potenz-Variante aussuchen, die nicht darin besteht, dass ich erstmal die Q-Potenz verschreibe und dann noch 15 Mal irgendwelche Gläser verteile. Weil das auch die Patienten dann eben, hatte ich vorhin schon gesagt, die Compliance hier bei uns im Bauernkanton Graubünden ist sehr klein für so etwas. Ne? Die sagen mir auch aktiv, Herr Kreuzer, da kommen Sie mir nicht wieder mit Ihren Tropfen. Ne? Einfach die Globuli wie sonst immer und dann ist gut. Manchmal kriegen die Leute ja auch den Homöopathen, den sie verdient haben, ne? Also was die Anzahl der zu ihrer Herstellung nötigen Schritte angeht, kommt noch vor der C6, aber sie wirkt mehr wie eine M oder höhere Potenz. Das würde ja auch passen, wenn sie wie eine M wirkt, weil über M haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass sie sowohl chronisch als auch Hochpotenz wirkt, als auch wenig Verschlimmerung macht. Insofern die Q dann einzuordnen bei einer M-Potenz wäre doch auch ganz sinnvoll. wenn das stimmen würde, ich glaube nicht. Aber ich habe die besten Erfahrungen auch gemacht. Ich habe ja vorhin gesagt, ich löse manchmal die C-Potenzen auch auf und gebe die dann täglich. Das mache ich auch oft mit M. Genau. Patient kann sie durch die Veränderung der Anzahl der Schüttelschläge oder der eingenommenen Menge an seine eigene individuelle Situation anpassen und falls nötig sogar täglich einnehmen. Hier ist wichtig, dass wenn nach einer Zeit, also nicht von Anfang an, ne, der Patient nimmt zum Beispiel so eine CQ-Potenz in Tropfenform mehrmals täglich für eine Weile und am Anfang hat er eine Besserung und dann mit der Zeit kommen wieder Symptome, dass er die dann absetzt. Das hat Hahnemann auch schon geschrieben. Wenn die Symptome mit einer Q-Potenz wieder auftreten, obwohl sie schon besser waren, Q-Potenz absetzen. So, wir gucken mal auf die Zeit, weil jetzt sind wir hier mit den Potenzen durch. Jetzt geht es wieder nicht. Come on, lieber Computer, du schaffst es. Ja, perfekte Länge für die Leseecke. Ja, sehr interessant. Also ich glaube, da könnten wir auch 7 Leute einladen, die ihre Potenzen erklären, wie sie was, wo, wie machen und sicherlich gute Erfahrungen gemacht haben und wahrscheinlich auch ganz andere Herangehensweise haben. Wir haben ja noch die Leute, die mit Komplexmittel arbeiten oder die mehrere Mittel gleichzeitig geben, die gibt es ja auch noch. Also wir haben ja die wildesten Sachen, die mit Homöopathie da übertitelt ist. Und wie ihr mich erkennt, ist das einfach nur, weil ich darüber nicht weiß, auch gar nicht schlecht. Da darf jeder ja wirklich schon machen, was er will. Ein Glück haben wir da keine Homöopathie-Polizei, die den Leuten vorschreibt, was sie zu tun haben. Ich lese ja aber jetzt schon, wie ihr wisst, auch seit 2 Jahren auch nochmal laut vor aus diesen Büchern oder habe ja viele von denen auch still gelesen. Und viele der Verschreibungsarten, die mir so im Alltag begegnen, wenn ich mit Kollegen rede, finde ich also nirgendwo in den Büchern. Das heißt auch nichts, aber vielleicht bin ich da so ein bisschen eben altbacken. Aber ich halte mich auch gern an die Bücher von Leuten, die viele Erfahrung haben oder die mit so Sachen auch lang gearbeitet haben, ne? Wie Dr. Just, der 50 Jahre Erfahrung hat. Warum sollte er irgendwas weiter praktizieren, was sich nicht als vernünftig herausgestellt hat? Ne? Das gilt natürlich am Schluss für alle. Wenn man also mich fragen würde, Marvin, was sagst du zu Potenzen? Sage ich, möglichst alle Potenzen beherrschen. Also wissen, wann man D6 verschreibt und wann man Millionenpotenzen verschreibt. Wissen, wann Q-Potenzen vielleicht auch die bessere Wahl sind als C-Potenzen, aber auch andersrum. Also die andere Fixation, alles immer nur mit Q-Potenzen zu behandeln, ist ja genauso psychotisch wie meine, alles mit C-Potenzen zu behandeln. Also ja in keinem Fall richtig. So übe ich mich auch darin, wirklich die Breite der Potenzen, die hergestellt werden, das werden ja gar nicht so viele mehr hergestellt. Also viele von denen, die ihr auch kennt und benutzt hat, die gibt es ja gar nicht mehr. Also so ein Schritt wie C500 wissen wir ja gar nichts drüber, ne, weil das nicht mehr hergestellt wird. Würde ich aber, wann immer ich könnte, mit solchen Potenzen auch wieder arbeiten. Ich glaube nicht, dass es denn den Mega-Durchbruch gibt, dass plötzlich merkt, oh, alle meine Fälle, die nicht gelaufen sind, die arbeiten jetzt mit D500 fantastisch. Das denke ich auch nicht. Aber ich würde, wenn es das gäbe, auch alle Potenzen versuchen anzuwenden und auch auszuprobieren, wann sie gut helfen. So meine Empfehlung wäre immer, sich auch für alle Potenzen zu öffnen und auch alle anzuwenden, damit man dann, und so geht es mir, ne, im Patientengespräch hinterher, relativ auch sicher weiß, welche Potenz soll ich wann anwenden, weil ich mit allen auch Erfahrungen gesammelt habe und dann natürlich auch weiter sammle und meine persönlichen Erfahrungen auch bestätigen kann. So, das mal das Wort zum Dienstag in meinem Fall, zum Potenzen. Ich hoffe, diese sehr theoretische Folge hat euch trotzdem abgeholt. Ist jetzt heute sehr für Therapeuten gewesen. Und wahrscheinlich ist dem einen oder anderen Augenrollen unterlaufen, dass er denkt, oh mein Gott, also diese C-Potenzen. Ja. So. Oder, oh Gott, die Q-Potenzen oder was auch immer. Ne? Also jeder, der mit den Augen gerollt hat, der hat die Pflicht, sich da mehr zu öffnen für diese anderen Sachen und vielleicht doch noch eigene oder andere Erfahrungen zu sammeln. Oder ansonsten zufrieden zu sein mit, was er hat und die nächste Podcast-Folge dann hoffentlich wieder mehr zu genießen. Ich wünsche euch alles Gute, die im YouTube live, die können noch bleiben. Ich habe noch 2 weitere Folgen, die ich gleich aufnehmen werde. Aber die im Podcast, die verabschiede ich schon mal und sage bis nächsten Samstag. Tschüss.